ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Ihr Name?
Tupoka.
Wann sind Sie geboren?
Am 23.03.1980.
Der Geburtsort?
Leipzig.
Was ist Ihre Profession?
Ich bin Autorin, ich bin Vermittlerin für Rassismuskritik, Beraterin, Trainerin.
Und was treibt Sie an?
Ja, ich würde sagen, die Möglichkeit und aber auch die Verantwortung, also beides in einem, jeder einzelnen Person, diese Welt mitzugestalten, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Große Frage. Überall dort, wo ich mich nicht erklären muss.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Ich bin also All-Time-Favorite von mir ist Tracy Chapman, schon seit vielen, vielen Jahren. Und es ist der Song This Time.
Seit wann begleitet Sie dieser Song oder Tracy Chapman im Allgemeinen?
Oh, seit meiner Kindheit. Meine Mama hat das auch viel gehört und in mein Leben gebracht.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Ah, das sind viele, das ist schwer. Aber eins, das mich beim Schreibprozess jetzt meines aktuellen Buchs sehr begleitet hat, ist Hunger von Roxane Gay, ist ein Memoir. Und jetzt ganz aktuell zwei Bücher, die ich gelesen habe, ich sneak die jetzt einfach mal
mit
rein,
ja, los.
Ist Alice Husters Antiopfer, warum wir Verletzlichkeit verachten. Ist ein Sachbuch, aber es ist, es ist wirklich ein ganz starkes, wichtiges Buch. Und dann Sharon Dodua O'Toole, So in etwa ist es geschehen, ein Roman.
Letzte Frage, wie beginnt Ihr Tag?
Mit Zuversicht, aber erst nach meinem Morning Walk. Also
ich mache
jeden Morgen seit einem Jahr, jeden einzelnen Morgen 30 Minuten Morning Walk, egal wo ich bin, egal wie es mir geht, gehe ich direkt los und laufe 15 Minuten in die eine Richtung und 15 Minuten zurück. Und ich gehe immer sehr grumpy los, das muss ich sagen, ich bin keine Morning Person, aber ich komme zurück mit dem Entschluss, Zuversicht zu üben.
Das war eine Ode an die Bürgersteige dieser Welt.
Ja.
Tupoka Ogette. Sie nennen sich öffentliche Denkerin und ich freue mich sehr auf eine Stunde mit Ihnen. Öffentlich zu denken finde ich sehr, sehr schön. Im Frühjahr ist Ihr Buch an die Öffentlichkeit gegangen, das heißt Trotzdem zu Hause, ein Memoir über Ihr Leben in der DDR als schwarze Frau und später dann auch im Westen. Eine Lebensgeschichte, in der wir Erniedrigungen lesen, über Rassismus lesen, über Gewalt, später auch über sexuelle Gewalt. Und ich persönlich konnte selber auch teilweise die Tränen nicht zurückhalten. Man geht da ganz schön mit. Und jetzt sind Sie mit Ihrem Buch auf Lesetour, beziehungsweise, ja, jetzt sind so die letzten Lesetouren schon wieder eine kleine Weile zurück, aber da kommen vielleicht noch welche dazu. Welcher Gestalt sind diese Abende jetzt? Ich meine, Sie haben sich selbst im Buch dabei. Das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor.
Ja, ich war wahnsinnig aufgeregt. Also ich habe ja schon sehr viele Lesungen in meinem Leben geben dürfen. Und bei dem war ich aber total aufgeregt und habe mich auch, ja, ich habe mich echt verrückt gemacht, auch ein bisschen vorher. Und muss sagen, es sind aber die kraftvollsten und schönsten und berührendsten Abende, ja, die ich erleben durfte bisher. Also so alles, was mit dem Buch zu tun hat, es geht einfach alles sehr, sehr unter die Haut und sehr nah. Und ich hatte das Privileg, in vielen, vielen Städten gewesen zu sein. Wir sind jetzt auch auf dem Weg nach Zürich, noch nach Karlsruhe. Im Herbst gehe ich noch auf große Lesetour, also nochmal. Und im nächsten Jahr vielleicht sogar auch nochmal eine Lesetour auf Sachsen. Also es stehen noch viele Lesungen an. Es wird geweint, also nicht nur auf der Bühne, sondern auch viel im Publikum. Aber wir tanzen auch zum Abschluss. Wird immer ein bisschen...
Öfter mal, oder?
Nein, also es hat so ein bisschen auch Routine, dass wir, wir haben uns so eine Choreografie überlegt, wo wir leicht einsteigen, dann schon auch mit schweren Themen im Mittelteil uns befassen und dann gegen Ende möchte ich, dass es so ein bisschen Leichtigkeit rausgeht und da lese ich immer das Kapitel Backstreet Boys. Und da können sehr viele mit anknüpfen und das ist dann immer auch sehr lustig.
Ja.
Und am Ende gibt es auch immer noch einen kleinen Song und vielleicht einen kleinen Tanz für die Leute, die wollen.
Auf was für einen Resonanzraum stößt das Buch? Wenn man so die eigene Geschichte mitnimmt, dann merkt man wahrscheinlich auch, dass die eine oder andere Ecke auf dieser Welt auch bei anderen Leuten schon entweder passiert ist oder irgendwie auf den Nährboden trifft. Was sind das so für Menschen, die sich das anhören oder welche Menschen haben Sie da so kennengelernt?
Ja, das Spannende ist ja, dass oder die Rückmeldung auch von den Häusern, in denen wir sind, also in Leipzig waren wir zum Beispiel in der MUKO, also die Rückmeldungen sind immer, dass das Publikum so ganz anders ist als sonst. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Also bei meinem Publikum ist halt immer oft natürlich wahrscheinlich eine Tendenz diverser, aber es ist nicht jetzt nur im Hinblick auf schwarze Menschen, People of Color, die natürlich auch kommen, junge Leute, ältere Menschen, also ich hatte eine 80-jährige Dame, die mir ganz persönliche Sachen erzählt hat, nach der letzten Lesung in Chemnitz, und weiß ich nicht, ein Enkel, der seine Großeltern mitgenommen hat, also es gehen Familien dahin, es kommen Familien, und das finde ich sehr berührend und sehr, 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 sehr schön.
In Ihrem Buch ist zu lesen, dass Sie in Ihrer Kindheit einen ganz besonderen Abend in der MUKO in Leipzig verbracht haben. Und jetzt sind Sie dort nochmal als Autorin gewesen. Können Sie das nochmal erzählen?
Ja, das ist eines der, glaube ich, härtesten Kapitel auch mit. Ich habe Musical geliebt, Operetten geliebt und habe dann auch My Fair Lady konnte ich als Kind auswendig und habe das religiös gehört und habe dann zu Weihnachten ein Geschenk bekommen, dass wir da hingehen können. Und dann war ich mit meiner Familie dort und und es war ganz wunderbar in der MUKO. Und auf dem Weg nach Hause wurde ich rassistisch attackiert, beleidigt. Das war eine ganz furchtbare Situation, die mich grundauf erschüttert hat und auch meine Familie. Und dadurch hat sich das in meiner Erinnerung leider so ein bisschen verknüpft miteinander. Mhm. Diese wunderbare Erfahrung, die auch empowernd und stärkend war, mit dieser wirklich schlimmen Gewalterfahrung, rassistischen Gewalterfahrung. Und ich habe darüber in meinem Buch geschrieben und natürlich war das jetzt ein absoluter Full-Circle-Moment, da jetzt in der ausverkauften MUKO auf der Bühne zu sitzen und dieses Kapitel vorzulesen. Und in der ersten Reihe saß ein schwarzes Mädchen aus Leipzig, von der ich wusste, dass sie kommt und die auch meine Karriere verfolgt, meine Bücher gelesen hat. Und unsere Blicke haben sich getroffen und die Tränen liefen. Also es war wirklich, wirklich ein schöner Abend, ganz besonders.
Haben Sie das Gefühl, dass diese Momente, dass die auch wieder was heilen, was gut machen, zusammenführen?
Ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff Heilung generell. Ich glaube, das ist ein Prozess. Ich glaube, das passiert eher im Stillen, im Kleinen. Das ist nichts, was auf Bühnen passiert. Auch nicht Heilen von Traumata. Ich schreibe viel über Traumata. Aber es sind auf jeden Fall warme, verbindende, schöne Momente. Und es ist ja immer schön, die Menschen zu treffen, die eigenen Bücher lesen. Aber bei dem Buch ist es für mich ganz, ganz besonders, weil ich liebe dieses Format des Memoirs so sehr oder das Genre, weil es eben Resonanzraum aufmacht, wo alle eintreten können. Und die Menschen zu erleben, die quasi in meinen Resonanzraum eingetreten sind, ist besonders.
Wir können jetzt mal so rein ästhetisch aufs Memoir gucken. Das ist eine Art der Erinnerung. Das ist im Grunde, setzt es sich ja von der Autobiografie ab. Das, also es liefert jetzt keine Daten und Fakten und keine sozialhistorischen Hintergründe, sondern es ist ihre eigene Erinnerung nach ihrer eigenen Gestaltungsform, ihren eigenen Prinzipien. Wie kam das zustande? Also wie ist es zu dieser Art des Memoirs, wie ist es dazu gekommen?
Für mich?
Ja, eine ganz bewusste Entscheidung, oder?
Ja, also ich hatte ja eben auch Roxane Gay erwähnt, die hat ein Memoir geschrieben, Hunger. Und es gibt auch noch andere Memoirs, vor allen Dingen von schwarzen Frauen. Im englischen Kontext sind Memoirs sehr populär, in Deutschland glaube ich noch nicht so ganz. Beziehungsweise man verstellt sich das irgendwie immer anders vor. Man denkt so, Memoiren schreibt man am Ende des Lebens und man blickt so gediegen zurück. Ne? Und dabei ist ein Memoir eigentlich oft ein Ausschnitt aus einem Leben. Es hat, wie Sie sagen, es hat essayistischen Charakter. Man kann literarischer schreiben und es eröffnet eben diesen Resonanzraum und ich habe mich darin verliebt. Also ich bin selber in Memoirs eingetreten und habe dadurch durch einen bestimmten Blick auf die Welt der Autorin auch mich selbst wiedergefunden, Identifikationen gefunden, aber auch neue Erkenntnisse. Und so einen Raum wollte ich gerne auch aufmachen, weil es ist ja, ich sage immer, es ist ein bisschen wie eine Wissensdatenbank mit Seele.
Aha.
Und es ist auch ein Stück Zeitgeschichte. Ne? Also in meinem Memoir, ja, da geht es um die DDR oder das die letzten 10 Jahre der DDR. Ja. Dann geht es um die Wende, dann geht es um die Baseballschlägerjahre in Berlin. Und alle, die in der Zeit gelebt haben oder Menschen kennen, die in der Zeit gelebt haben, haben ja da irgendwie einen Anknüpfungspunkt. Mhm. Und wenn man jetzt eintritt in dieses Memoir quasi und das liest, findet man sich selber an der einen oder anderen Stelle und weiß, Pioniertuch. weiß Bescheid. Oder es ist spannend, wenn ich hier im Osten lese und diese Szene lese von Milka Schokolade, wo Geldscheine unter der Alufolie waren.
Ja.
Da wissen Leute, ne, diesen Code verstehen Menschen hier. Wenn ich das in München lese, bewegt sich keiner.
Ja.
Ja, und also man findet sich oder man lernt was Neues und man fühlt was und deswegen.
Ja, und das, also die Hintergründe, jetzt die Daten und Fakten, die lassen Sie ja dann relativ bewusst raus, weil sie stören oder weil das so diesen Fluss stören würde?
Also ich finde gar nicht unbedingt. Also ich finde, da sind ja schon Fakten drin, also ja, faktische Dinge, die passieren, genau. Aber es ist nicht so, es steht nicht so im Vordergrund, das stimmt. Also jetzt, das ist jetzt nicht der Anspruch des Memoirs, dass man sagt, das ist jetzt alles an den Daten entlang sich orientieren muss.
Ja, es gibt so den Blick frei, ne, auf die Entstehung ihrer Persönlichkeit, ihrer Gefühlswelt. Und man wird da nicht so gestört tatsächlich. Also das ist jetzt mein Empfinden, ja. Also ich muss das jetzt nicht abgleichen mit soziohistorischen Daten oder so.
Nein, aber gleichzeitig spricht es doch über gesellschaftliche Themen. Also
ja.
Lädt ein, über gesellschaftliche Strukturen zu sprechen,
ja.
Ne, über alleinerziehende Mütter, über Menschen, die die DDR vor der Wende verlassen haben, über schwarze Kindsein in der DDR, über Gewaltbeziehungen erleben. Also
ja,
ganz
über
viele
einen Vater,
Themen,
der nach dem Studium auf jeden Fall wieder
gehen musste.
Ja.
Genau.
Das ist also ja auch vielen passiert.
Alles gesellschaftliche Diskurse, über die man auch sprechen kann.
Sie haben eine Leseprobe mitgebracht. Die würde ich wahnsinnig gerne hören.
Sehr gerne.
Wir können auch mal das Buch vorstellen von Tupoka Ogette, Trotzdem zu Hause, ein Memoir, erschienen im Penguin Verlag. Und welches Kapitel hören wir jetzt?
Der Beginn. Widerstand ist wirkmächtig. Meine Eltern entscheiden sich vor meiner Ankunft in diesem Leben für den Namen Tupoka. Er stammt aus der Region Sange in Südtansania, aus der Sprache Kindali. Auf der Namensgenehmigungsstelle der Universität Leipzig muss mein Vater glaubhaft versichern, dass es diesen Namen, Tupoka, wirklich gibt. Mit Freundlichkeit und Diplomatie schafft er es, die zuständige Verwaltungskraft zu überzeugen. Als Zweitnamen bekomme ich Sibylle, den Namen meiner Großmutter mütterlicherseits, einer Frau aus Gera, Thüringen. So beginnt meine Geschichte. Als Tochter einer weißen Frau und eines schwarzen Mannes. Zwischen Sange, Südtansania und Gera, Thüringen. Zwischen kolonialer Vergangenheit und DDR-Diktatur. Für eine lange Zeit werde ich mich zerrissen fühlen. Nicht ganz hier und nicht ganz dort. Zugang zu mehreren Welten und gleichzeitig verloren in beiden. Ich werde versuchen, zu einer dazuzugehören und mich in dem Versuch mehrmals fast verlieren. Zeitweise werde ich die eine Welt verachten und die andere verleugnen. Ich werde mich von beiden verraten fühlen und von beiden hintergangen werden. Ich werde verzweifelt nach meinem Platz suchen. Und schließlich werde ich mich in der Schnittmenge beider Welten finden. In der Gleichzeitigkeit, in der Koexistenz, in der Parallelität, im Widerspruch und im Widerstand, in der Vereinigung und in der Verbindung. Und dort, an diesem Zwischenort, werde ich meine Bestimmung aufspüren. Auf meinem bisherigen Weg habe ich lange und immer wieder mit beiden Namen gehadert. Statt Tupoka wollte ich viel lieber Anna oder Sarah heißen. Und meinen Zweitnamen Sibylle habe ich so oft es ging verheimlicht. Ich habe der Geschichte und den damit einhergehenden Zuschreibungen und Projektionen, die andere über mich und meinen Namen hatten, mehr Glauben geschenkt als mir selbst. Diese Zeit ist vorbei. Tupoka heißt auf Deutsch, die das Glück ins Haus bringt. Die Sibyllen sind mythologische Gestalten aus der antiken griechischen und römischen Tradition, die als Prophetinnen oder Seherinnen galten. Sie wurden als Frauen dargestellt, die göttliche Eingebungen erhielten und Vorhersagen über die Zukunft machten. Ich bin die Tochter von Camilla aus Gera und Ambonisigwe aus Sange. Ich bin Tupoka Sibylle. Ich bin ein Brückenmensch. Das ist doch was.
Vielen, vielen Dank.
Danke.
Tupoka, die das Glück ins Haus bringt, als Brückenmensch. Lassen Sie uns mal eben ein Gedankenexperiment wagen. Wir stellen uns vor, es gibt eine Brücke, auf der Sie stehen. Und auf der linken Seite von dieser Brücke sind zwei Häuser, in die Sie das Glück bringen. Das eine Glück wäre jetzt die DDR, vielleicht die DDR ihrer Kindheit. Welches Glück hätte die gebraucht?
Also die hat viel Glück gehabt. Es war in meinem Erleben war meine Kindheit eine sehr, also ich hatte ein großes Nest aus viel Liebe und viel Kraft, also eine ganz tolle Mutter, eine regimekritische Mutter, die aber mit sehr viel Fantasie und sehr viel Improvisationstalent einen ganz wunderbaren, starken Kosmos des freien Denkens, Mikrokosmos des freien Denkens bei uns zu Hause geschaffen hat. Ich hatte meine Großeltern, die durch ihre Regelmäßigkeit und Klarheit sehr viel Sicherheit und Liebe in mein Leben gebracht haben. Aber außerhalb von diesen Räumen, die für mich sehr empowernd waren, gab es auch viel Gleichschaltung, viel Trimmen auf eine gewisse Norm, auf der ich auf jeden Fall rausfiel. Es war eine Diktatur und in der ich auch viel, also immer wieder Zugehörigkeit abgesprochen bekommen habe, Zugehörigkeit erkämpfen musste, mich selbst verloren und wieder gefunden habe und natürlich auch rassistische Gewalt in unterschiedlichen Formen erlebt habe.
Auf der anderen Seite dieser Brücke, sagen wir mal, ist ein Haus in Tansania. Und Sie bringen das Glück in dieses Haus. Was ist das für ein Glück, was Sie dorthin bringen?
Ja, da ist, würde ich sagen, da sehe ich meinen Vater, wenn ich in meine Kindheit schaue, auch noch meine Großmutter, die jetzt nicht mehr lebt, mit der mich sehr viel verbunden hat, obwohl wir uns nur sehr wenig in unserem Leben gesehen haben und noch nicht mal die gleiche Sprache gesprochen haben, sondern einfach durch das Zusammensein und sich begegnen und Hände halten und nicken und einfach eine ganz starke Verbindung gespürt habe. Es wäre auch ein Ort, der auch nicht mein Zuhause per se ist. Auch da war ich die andere. Und auch da war Zugehörigkeit nicht etwas, was irgendwie selbstverständlich da war. Aber es ist natürlich auch ein Teil von mir, so genauso wie das andere Haus auch.
Wir hören jetzt erst einmal einen Titel aus Ihrer Vergangenheit, der Ihnen sehr viel bedeutet. This Time, Tracy Chapman, hier bei MDR Kultur.
This time I won't show I'm vulnerable. This time I won't give in first. This time I will hold out with my love. This time I will not be hurt. Gonna love myself more than anyone else. Gonna treat me right. Gonna make you say that you love me first. You be the one with the most to lose tonight. This time. This time. Won't let my emotions rule my life. This time. Gonna keep my heart locked safe inside this time. I'm gonna be my own best friend this time. I'm gonna be the one to win your love, your affection, to hide my fear of rejection. This time, this time, gonna love myself more than anyone else. Gonna treat me right. Gonna make you say that you love me first. You be the one with the most to lose tonight. This time. Won't let my emotions rule my life. This time, I'm gonna gonna keep my heart locked safe inside this time. I'm gonna be my own best friend this time. I'm gonna be the one.
Tracy Chapman, This Time, gehört hier bei MDR Kultur trifft und zu Gast ist Tupoka Ogette. Sie ist Autorin und Denkerin. Sie setzt sich viel mit rassismuskritischem Denken auseinander. Und jetzt haben wir einen Titel gehört, der sie schon ganz lange begleitet. Was schwingt da für Sie mit?
Ja, das ist ja oft so, ne, wenn man Musik hört, dass man, die man in der Kindheit gehört hat, dann geht das unter die Haut. Also die ist irgendwie so ganz tief da drin verankert. Anders ist es auch mit Gerüchen, ist ja auch manchmal so. Ich sehe vor meinem inneren Auge die Wohnung in Kreuzberg, wo ich mit meiner Mutter und ihrer damaligen Freundin zusammen gewohnt habe, im SO 36. Mich als 9-Jährige, 10-Jährige, ja, die irgendwie bisschen verloren ist in dieser Zeit, einen großen Verlust hinter sich hat, die Trennung, ne, also von den Großeltern und das in dieses riesige Berlin kommend, wilde Stadt in auch einer Identitätskrise steckend, die aber gerade FreundInnen gefunden hat und mit denen durch Kreuzberg zieht. Und das ist so, da komme ich wieder rein.
Mhm. Sie sind 1980 in Leipzig geboren. Ihre Mutter, Mathematikstudentin aus Gera. Ihr Vater hat Landwirtschaft studiert in Leipzig und kommt aus Tansania. Und eigentlich sind Sie in ein sehr liebevolles und sehr starkes Umfeld hineingeboren worden. Also auch die Großeltern sind ja wirklich unglaublich offenbar gewesen, so wie man es jedenfalls im Buch lesen kann. Aber reicht das, um ein glückliches Kind großzuziehen?
Ja, also ich glaube, der Druck, den wir oft auf Eltern machen, ist immens und riesig und es ist, glaube ich, unmöglich, weil, also dass man allein verantwortlich ist irgendwie für das Glück dieses eines Kindes, weil die Gesellschaft ist ja riesig und alles, was von draußen auf Kinder einprasselt, das können einzelne Eltern gar nicht auffangen. Aber was meine Mutter auf jeden Fall geschafft hat, meine Großeltern auch, ist, dass jedes Mal, wenn das Leben mir eine Ohrfeige verpasst hat oder auch mehrere oder ja, mir wehgetan hat oder den Wind aus den Segeln genommen hat, versucht hat, mich zu brechen auch ein, zweimal, haben sie die Arme aufgemacht und die Tür und mich wieder stark geliebt quasi und mir Kraft gegeben. Und ich bin sehr dankbar, dieses Nest bis heute auch zu haben.
Als sie 2 Jahre alt waren, musste ihr Vater zurück nach Tansania, war von Staats wegen schon von vornherein so entschieden. Was bedeutete das für die Familie? War das so der große Bruch mit dem Staat?
Nein, also meine Mutter war schon Regimekritikerin in ihrer Teenie-Zeit. Also die hat schon relativ früh angefangen, unbequeme Fragen zu stellen und auch gemerkt, dass diese unbequemen Fragen nicht gut ankamen. Und das hat sie eigentlich noch mehr gestärkt. Und ja, aber gleichzeitig, ich meine, das kennen auch viele andere, glaube ich, denen es ähnlich ging, hat die DDR ja so diese Völkerfreundschaft sehr performativ nach außen zelebriert. Aber nach innen ging es überhaupt nicht darum, diese Menschen, die dann kamen in die DDR, irgendwie zu integrieren in die Gesellschaft. Also die sollten bloß schnell wieder gehen und die sollten auch auf gar keinen Fall eigentlich Beziehungen eingehen, noch schlimmer Kinder entstehen lassen. Und so war die Beziehung meiner Eltern schon total tabuisiert, bevor es mich gab. Und er musste dann eben auch gehen, unabhängig davon, dass es uns gab. Und das war auf jeden Fall ein Bruch. Ich erinnere mich nicht mehr daran, weil ich war ja 2. Ja. Ich erinnere mich aber dann an die Besuche, weil er war noch eine Zeit lang in Westdeutschland, hat dort promoviert mit einem Privatstipendium. Und an die Besuche erinnere ich mich sehr, sehr intensiv.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der Blick aufs Umfeld, aufs Land von Ihrer Mutter ein ganz anderer war als der, den Sie hatten. Wie haben Sie sich als Kind dann quasi dazu verhalten?
In der DDR?
Ja.
Naja, als Kind will man ja dazugehören. Ne? Man möchte Teil der Gruppe sein. Und meine Strategie, also ich habe per se durch meinen Melaningehalt allein schon ganz oft eben herausgestochen. So, aber im Herzen und im Gefühl war ich natürlich, war das mein Zuhause. Ich kannte auch nichts anderes. Ich spreche Deutsch, träume Deutsch, bin da geboren, habe da FreundInnen und habe aber immer wieder die Erfahrung gemacht, die andere zu sein. Und mein Versuch war, als Kind irgendwie fast verzweifelt zu versuchen, in der Masse unterzugehen und irgendwie alles als Strategie auch, ich bin so ein, ich nenne das im Buch ein Chamäleon geworden. Also ich habe versucht, alles zu tun, um mitzumachen und auch dafür einen sehr hohen Preis bezahlt. Also angefangen von, weiß ich nicht, mein Spielzeug verschenkt oder auch schlimme Dinge über mich ergehen lassen, bis hin zu Gewalt, um einfach danach mitmachen zu dürfen. Mhm. Und das war eine sehr autoaggressive Strategie, aber es war eben meine Überlebensstrategie oder mein Versuch, dazuzugehören. Und meine Mutter war an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben. Die war junge Erwachsene, die hat mich mit 18 bekommen. Das heißt, sie war Anfang 20, sie war Studierende, war sehr politisch. Und ihre Strategie war das Gegenteil von nicht auffallen wollen. Auffallen wollen. Sie hat dann auch in einer queeren, also in einer Beziehung mit einer Frau gelebt, nachdem sie meinem Vater zusammen war. Und das hat manchmal so ein bisschen geclasht. Ich habe das sehr geliebt in unserem Mikrokosmos, weil ich habe, es war ein freier Ort des Denkens. Wir hatten immer die Bude voll, immer ganz unterschiedliche Menschen, queere Menschen, schwarze Menschen. Wie gesagt, freies Denken war dort eingeladen und gewollt und es wurde diskutiert und ich durfte immer dabei sein. Aber sobald es rausging aus diesem Mikrokosmos, wurden wir genau dafür angegriffen, geschämt. Und das war für mich als kleines Kind schwierig. Oft. Und heute bin ich sehr froh und sehr dankbar, dass meine Mutter so sie selbst war, weil das auch für mich dann mein Lebensweg einfach sehr wichtig war. Aber damals war ich manchmal in dieser Bredouille, dass ich das Gefühl hatte, ich muss sie beschützen und andererseits auch manchmal gedacht habe, warum passt sie sich nicht mehr an? Weil ich bin doch jetzt schon schwarz, wir sind doch schon so anders. Warum macht sie es uns so schwer? Und dazwischen habe ich oft geschwankt, so als Kind.
Zu stark angepasste Kinder haben oft auch Freundschaften, die denen nicht gut tun. Wie sah das für Sie aus? Was haben Sie für Freundschaften, für Freundeskreise gehabt?
Unterschiedlich. Ich hatte eine sehr, sehr, sehr wichtige und schöne Freundschaft, über die ich auch schreibe. Dazu würde ich einladen, dann ins Buch zu gehen, weil darüber spreche ich nicht, da möchte ich nichts vorwegnehmen, aber es war eine sehr wichtige Freundschaft für mich mit einem anderen schwarzen Mädchen. Aber darüber hinaus hatte ich gute Freundinnen, aber eben auch so Freundschaften, die, wie soll ich sagen, wo ich eben, meine Strategie war immer, alles zu tun, was diese Personen, diese Kinder wollten. Also ich hatte dann im Westen irgendwie auch eine Freundin, die irgendwann zu mir gesagt hat, du bist ja wie meine Sklavin, du machst einfach alles, was ich sage. Und es ist natürlich krass, dass sie das sagt, aber es hat irgendwie auch gestimmt, weil ich einfach in meiner Verzweiflung dazuzugehören und nicht wieder einen neuen Bruch zu erleben, tatsächlich bereit war, sehr viel von mir zu geben, was mich einfach sehr viel gekostet hat.
Hm. Und sie dann auch in sehr prekäre Situationen gebracht hat, bis hin zu Gewalterfahrungen, sexueller Gewalt.
Ja, genau.
Sie sind dann, also ihre Mutter hat einen Ausreiseantrag gestellt und ziemlich urplötzlich hieß es dann so, jetzt geht's nach Westdeutschland. Sie haben 24 Stunden Zeit, um ihre Sachen zu packen. Was wissen Sie noch von diesem Tag?
Ja, also ich habe so kleine, so Lichter, so Sekundenmomente, wie ich von der Schule nach Hause kam und dann, wie wir in dem Zug sitzen nach Berlin. Mein Großvater, der uns begleitet hat irgendwie und ich habe noch so eine Erinnerung an diese komische Stimmung, die war so sehr ambivalent zwischen Aufregung und aber auch irgendwie eine Wut, eine Aggression. Also ich konnte es als Kind nicht so ganz klar einschätzen. Ich erinnere mich an die erste U-Bahn-Fahrt in Berlin und ein Punk, der uns gegenüber saß mit grünen Haaren und dass das irgendwie so der Westen war. Wir haben in einem besetzten Haus gewohnt, das klingt wilder, als es war. Aber daran erinnere ich mich. Aber was ich spannend fand beim Schreiben des Buches ist, woran man sich nicht erinnert. Ich bin zu meiner Großmutter und meiner Mutter gegangen und keiner von uns, inklusive mir, aber die beiden auch nicht, erinnern sich an den Moment des Abschieds.
Mhm. Und war zu schwer?
Der war zu overwhelming, zu schwer, um sich zu erinnern. Und das sagt ja auch was aus.
Mhm. Zur Zeit des Vorgesprächs für unser heutiges Interview war Ihr Buch noch auf dem Weg zu Ihrem Vater nach Tansania.
Ja.
Ist das mittlerweile angekommen?
Nein.
Es ist noch nicht angekommen. Er hat Ihr Buch noch nicht gelesen.
Es ist irgendwo verschollen im... Ich weiß nicht. Nein, leider noch nicht. Aber ich würde gerne es auf Swahili übersetzen lassen. Das ist ein Projekt, was wir gerade beginnen, im Gesprächen auch natürlich mit meinem Verlag und mit Verlagen vor Ort, weil das wäre mir ein ganz großes Anliegen, nächstes Jahr irgendwann das Buch in Ostafrika zu lesen und auch natürlich zugänglich zu machen zu Menschen in und meinem Vater, aber auch darüber hinaus. Aber mein Vater kann es auch auf Deutsch lesen.
Ja.
Dem werden wir das mitbringen, wenn wir nächstes Mal hinfahren.
Sie fahren öfter nach Tansania und in Ihrem Buch ist auch die Geschichte Ihrer ersten Reise nach Tansania beschrieben. Für mich eine der spannendsten Kapitel, tatsächlich sind, glaube ich, so zwei Kapitel oder so, zwei oder drei Kapitel. Was war das für Sie für eine Reise? Haben sich da Dinge zusammengefügt oder ist wiederum etwas in Ihnen vielleicht gestorben oder zurückgeprellt worden?
Ja, also das Buch ist eine Ode an die Gleichzeitigkeit.
Aha.
Deswegen würde ich sagen, es war beides. Also ich habe die Hoffnung aufgebaut durch die Ausgrenzungserfahrungen und Schwierigkeiten mit Zugehörigkeit. Hier hatte ich als Kind die Hoffnung aufgebaut, wenn ich dann nach Tansania komme, dann werde ich in der Masse untergehen.
Und
dann machen alle die Arme auf und ich so. Und ich bin nicht untergegangen in der Masse. Ich hatte auch meine 1,80 Meter große blonde Mutter dabei und ich selbst auch als light-skinned schwarze Person aus Europa. Wir sind extrem aufgefallen. Wir wurden auch da irgendwie angestarrt und so weiter. Und das war für mich erstmal ein totaler Schock. Wenn auch jetzt natürlich verständlich, aber als Kind für mich ein Schock. Gleichzeitig habe ich, aber das hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, habe ich dort aber auch einen wichtigen Teil von mir auch gefunden, der eben auch zu mir gehört. Meine Großeltern, FreundInnen dort gefunden und auch eine Nahtoderfahrung gemacht. Also
ja,
es war wirklich,
ich bin
schwer
Reise.
Krank geworden. Wir waren 8 Wochen da, also es war eine lange, lange Zeit. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein-Moment in meinem Leben gewesen. Sehr, sehr schön. Aber auch mit einer Klarheit zu wissen, auch da ist nicht diese Form von Zuhause.
Ja.
Nach der ich mich als Kind gesehen habe.
Und so ist dieses Bild entstanden, dass also der zweite Pfeiler der Brücke in Ihre Erinnerung oder in Ihre Persönlichkeit entstanden ist. Und Sie sind auf der Brücke zwischen diesen beiden Endpunkten.
Ja, in der Mitte der Brücke.
In der Mitte der Brücke. Das ist der größtmögliche Abstand zu beiden Orten. Zu welchem fühlen Sie sich jetzt gerade am meisten hingezogen?
Das ist mal so und mal so, aber ich bin vor allen Dingen happy in dieser Mitte. Also ich umarme diese Mitte. Es gibt sehr viele Brückenmenschen. Also wenn man das jetzt auf ganz viele Aspekte des Lebens bezieht, gibt es wahnsinnig viele Brückenmenschen. Und es ist ein Ort der großen Kraft. Ein Ort mit ganz vielen verschiedenen Perspektiven, Zugang zu unterschiedlichsten Welten. Und es ist ein spannender Ort. Es ist ein fragiler Ort. Ein Ort, der sich immer wieder neu definieren muss und neu etablieren muss. Aber es ist ein wahnsinnig spannender und toller Ort. Das ist mein Zuhause.
Wir werden jetzt eine Frau spielen, die auch ein Brückenmensch ist. Die heißt Shira Ninon. Die kommt aus Israel, hat israelische Wurzeln, arbeitet hier in Leipzig übrigens, hat ein wunderbares Streichensemble. Und sie hat eine Komposition geschrieben, die ist relativ kurz, 1 Minute 33, eine Minute Optimismus. Shira Ninon hat komponiert, das MDR-Sinfonieorchester hat es gespielt. 1 Minute Optimismus.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Tupac Ogette, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Ja, also mein Vorbild ist meine Mama. Meine Mama ist mein Nordstern. Meine Mama hat mir so viel Resilienz und Lebenskraft und ja Neugier aufs Leben, aber auch irgendwie, dass man ein politischer Mensch ist, irgendwie mitgegeben. Und ja, ist meine Mama.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Das ist wirklich eine große Frage. Und da kann ich natürlich viele Antworten geben, aber spontan fällt mir ein, dass ich schwarze Widerstandsliteratur kennengelernt habe. Also Franz Fanon, James Baldwin, Maya Angelou, Maya Yim, da war ich Studentin, junge Studentin in Leipzig, habe andere schwarze Menschen kennengelernt und wir haben angefangen, über unsere Erfahrungen zu sprechen und zu verstehen, dass nicht wir das Problem sind, sondern Rassismus. Und da habe ich eben auch schwarze Widerstandsliteratur kennenlernen dürfen.
Mit wahnsinnig starken Namen, die Sie hier gerade genannt haben. Also James Baldwin ist ja auch so einer, da kann man eigentlich nur klein daneben stehen und sagen, wow, absolut. Respekt, absolut stark. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Das sind unterschiedliche Momente. Ich würde sagen, einerseits in der Natur auf jeden Fall. Also alles Natur, Wald, vor allen Dingen Frühling. Ich bin ein Frühlingsmensch. Aber auch beim Tanzen. Neben dem Morning Walk versuche ich täglich einmal ganz alleine zu sein und einen Lieblingssong anzumachen und dann einfach zu tanzen, ohne dass jemand zuguckt. Und das ist wirklich fast therapeutisch. Es ist wunderbar und es macht ganz viel Lebensfreude und es tut total gut.
Woran glauben Sie?
Woran glaube ich? An die Kraft von Liebe, an die Kraft von einer revolutionären Liebe. Ja.
Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Ja, ist beides nicht leicht. Aber ich würde sagen, aufhören.
Dinge loslassen ist schwerer?
Finde ich schon, ja. Oder auch, also ich bin auch ein Workaholic und da irgendwie einen Endpunkt zu finden, finde ich unfassbar schwer, wenn ich mich mal in was reingefressen habe, ein Buch schreiben, da den Endpunkt zu finden und zu sagen, okay, jetzt ist es fertig. Unfassbar schwer.
Bei Ihrem jetzigen Buch haben Sie da noch in Erinnerung, was es da für einen Punkt gab, wo Sie sagen, okay, jetzt ist es fertig?
Mhm. Ja, also es gibt ja verschiedene Phasen, aber als ich das Manuskript einmal geschrieben hatte, also das Buch hat es unfassbar viel Kraft gekostet zu schreiben. Ja, es war die schönste, aber auch mit Abstand der schwerste Schreibprozess meines Lebens. Und ich war in Frankreich bei Besuch bei meiner Mutter und saß im Bett. Ich habe das immer im Bett geschrieben, dieses Buch. Ich weiß auch nicht, es war der sicherste Ort, weil ich ja auch viel über Trauma schreibe. Irgendwie hat sich das sicherer angefühlt. Und ich weiß noch den Moment, wo ich den letzten Punkt gemacht habe und ich habe einfach nur geweint. Also einfach vor so einer Erleichterung und überhaupt das Gefühl zu haben, boah, ich habe das geschafft. Wahnsinn.
Und wie schwer es gewesen sein muss, dieses Buch zu schreiben, das kann der Leser oder kann die Leserin eigentlich nur erahnen. Wir kriegen ja nur einen kleinen Augenblick mit aus ihrem Leben. Und es gibt ein Kapitel aus dem Buch Trotzdem zu Hause, das handelt von einer toxischen Beziehung zu einem Mann, zu einem gewalttätigen Mann. In diesem Kapitel, das ist das einzige Kapitel, in dem Sie von sich in der dritten Person sprechen. Mhm. Wie kommt das?
Ja, das war das Kapitel, vor dem ich am meisten Angst hatte. Also das zu schreiben und da auch wieder in die Erinnerung zu gehen. Weil erinnern bedeutet auch immer, sich körperlich zu erinnern. Also mein Körper hat in diesem Schreibprozess wahnsinnig viel wieder erlebt. Also ich erzähle immer davon, dass ich 7 Wurzelbehandlungen hatte in diesem einen Jahr. Also wirklich, mein Körper hat alles irgendwie nochmal durchlebt. Und vor diesem Kapitel hatte ich am meisten Angst. Und ich habe es erstmal versucht, in der Ich-Form zu schreiben. Und es ging nicht. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich brauchte ein bisschen die Distanz. Eine kleine Distanz dazu und deswegen gehe ich da in die dritte Person und ende auch mit einer Frage, Frage an die Lesenden, weil ich das Gefühl hatte bei diesem Kapitel, es möchte ich nicht komplett alleine tragen. Ich möchte diese Verantwortung auch, darüber gut zu schreiben. Und es war für mich eine Riesenfrage, wie schreibt man über Gewalt so, dass diese Gewalt fühlbar wird und die Schwere dieser Gewalt, aber gleichzeitig auch so, dass Lesende, die diese ähnliche Gewalt erlebt haben, nicht retraumatisiert werden. Mhm. Das war mir genauso wichtig. Ich wollte nicht Gewalt der Gewalt willen erzählen. Ich hoffe, die Rückmeldungen sind, das ist mir gelungen. Ich hoffe das sehr, weil es war mir ein ganz großes Anliegen. Ja.
Ich finde dieses Kapitel wahnsinnig wichtig und wahnsinnig gut in dem Buch, weil dort etwas deutlich wird, was sie eigentlich explizit nicht schreiben. Mhm. Und auf diese Weise gibt es einen unheimlich reichen Subtext in diesem Buch. Und ich glaube, wenn man den jetzt auch in diesem Moment jetzt verbalisieren würde, würde er wieder kleiner und ärmer werden. Deswegen möchte ich das auch gar nicht machen und möchte sie auch gar nicht danach befragen. Mhm. Aber das ist ein Kapitel, das finde ich nochmal ganz, ganz viel deutlich macht, auch aus der Biografie heraus ganz viel deutlich macht.
Ja, danke, dass Sie das sagen.
Ja.
Ich hatte gerade noch die Idee, was ist ja oft, wenn man Filme schaut, ne? Und wenn die Gewalt sehr explizit ist, geht sie manchmal, sie ist krass, aber sie geht nicht so ans Herz manchmal, finde ich. Manchmal ist es so, wenn man das Gefühl hat, gleich passiert was. Oder man hört nur etwas, dass was passiert. Wirkt es auf mich manchmal viel, viel stärker.
Ja.
Und das war so ein bisschen der Versuch,
ja,
auch beim Schreiben.
Ja, genau. Hm. Und das ist ja, also manchmal sind Worte gar nicht nur das Befreiende, sondern manchmal treffen sie eben eine Bedeutung, die aber dann Nebenbedeutung auch irgendwie verschwinden lässt. Und diese manchmal emotional, die können wir gar nicht so festnageln. Wir lernen in diesem Buch strukturellen Rassismus kennen. Wir lernen, dass in der Gesellschaft es Bilder gibt, die kollektiv sind, die Menschen miteinander teilen und an Einzelnen auslassen. Und wir lernen, dass diese Einzelnen erst einmal denken, mit ihnen selbst ist etwas nicht in Ordnung. Das ist jetzt ein schwerer Schritt, eine schwierige Verbindung. Aber tatsächlich schwebt natürlich in den Köpfen vieler Menschen, dass jetzt im September in Sachsen-Anhalt Wahlen sind. Und dass es passieren kann, dass eine Partei wie die AfD dort sogar eventuell eine absolute Mehrheit bekommt. Und wir haben jetzt in deren, sie nennen es Regierungsprogramm und nicht Wahlprogramm, haben wir einige Punkte lesen dürfen, aber auch in öffentlichen Gesprächen lesen dürfen. Die AfD etwa sagt, dass das Programm Schule gegen Rassismus eingestellt werden soll, sind der Meinung, dass Aufklärung an Schulen nicht so nötig ist wie Selbstverteidigungskurse. Nochmal so zu Ihrer Schulzeit. Was hätten Sie in Ihrer Schulzeit eigentlich gebraucht?
Ja, wo anfangen? Ja. Ich finde es ganz spannend, was Sie sagen, weil natürlich blicke ich auch mit unfassbar großer Sorge und auch Angst auf diese Wahlen. Ich finde, die Stimmung jetzt momentan erinnert mich tatsächlich auch an die 90er Jahre, an die Baseballschlägerjahre. Vom Gefühl her, ein Gefühl auf der Straße, was ich von damals kenne. Ja, ich hätte mir gewünscht, LehrerInnen, Lehrpersonal, die rassismuskritisch und gern auch gesamtdiskriminierungskritisch vorgebildet worden wären, im Studium schon, die gelernt hätten, wie Rassismus aussieht, wie man Rassismus benennt, wie man Rassismus, verinnerlichten Rassismus erkennt und bearbeitet, aber auch Rassismus, den man dann im Schulalltag erlebt. Ich hätte mir Schulbücher gewünscht, die irgendwie auch meine Lebensrealität und die Lebensrealität von vielen anderen Kindern, Kids of Color, schwarzen Kindern, mitdenkt und mit besprechbar macht. Ich hätte mir gewünscht irgendwie auch konkreten Umgang mit Alltagsrassismus. Ich hätte mir ein Schulfach gewünscht, machtkritisch denken lernen, wo wir gerne von der ersten Klasse an alle, also auch natürlich ich auch, gelernt hätten, über Kolonialismus, über Maafa, also Sklavenhandel, über Alltagsrassismus, über strukturellen Rassismus. Und das geht, also wir wissen das, ich weiß das aus meiner Arbeit als Vermittlerin für Rassismuskritik oder auch mit vielen anderen, mit denen ich zusammenarbeite, dass man mit Kindern sehr wunderbar zu diesen Themen lernen und sprechen kann und auch eine gute Sprache finden kann. Und diese rassistische Sozialisierung, die wir ja alle einatmen, ob wir wollen oder nicht, tatsächlich zuerst mal besprechbar machen kann. Sonst kann man sie auch gar nicht bekämpfen.
Rassismen sind für viele Menschen erstmal auch gar nicht sichtbar. Und ich muss mich selber damit einschließen. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob ich völlig frei von Rassismen bin. Auch ich habe als Kind Wer hat Angst vorm schwarzen Mann gespielt. Ja. Und ich habe auch jetzt kein Schamgefühl dafür, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß, ich würde das heute so nicht mehr machen. Mhm. Manchmal weiß man dann einfach nicht, okay, was ist denn da vielleicht noch? Und vielleicht rutscht einem mal was raus.
Also ich würde einfach sagen, wir sind alle rassistisch sozialisiert. Ich auch. Also weil wir alle die entsprechenden Kinderbücher gelesen haben, die entsprechende Sprache irgendwie mit aufgenommen haben, die Bilder in den Serien und Filmen, die vielleicht ganz harmlos kamen, aber trotzdem einfach eine ganz fatale Wirkung hatten und die sich in unseren Denkmustern niedergeschrieben haben, ob wir wollen oder nicht. Und diese Erkenntnis kann man erstmal eigentlich relativ nüchtern machen. Das, ich weiß, dass es im Alltag nicht so einfach ist.
Die Aufgabe, ne? Dass man auch selber sagt,
könnte
man. Ich glaube, das ist für viele einfach noch mal so ein Sprung, dass man weiß, ich bin kein schlechter Mensch, wenn ich jetzt schaue, wo sind bei mir die Ecken und Kanten. Das ist vielleicht für einige gar nicht so einfach. Sie haben ein Online-Angebot, das heißt die Tupokademie, oder?
Ja, genau.
Und da geht es um die Schulung zu rassistisch-kritischem Denken. Was genau machen Sie da? Das machen Sie übrigens mit Ihrem Mann, zusammen mit Stephen Lawson, der Künstler ist.
Genau, und einem Team aus 4 anderen Menschen, auch in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk Aachen. Es ist eine Lernplattform, aber es ist eher, ich nenne das ein digitales Zuhause für alle, die rassismuskritisch lernen wollen. Es sieht ein bisschen aus wie ein Facebook. Also man hat ein eigenes Profil, man kann Leute treffen, also online, man kann chatten, man kann einen Feedpost absenden, aber man kann auch Online-Workshops machen, man kann On-Demand-Workshops machen in eigenen Geschwindigkeit, aber man kann auch online Leute treffen, sich austauschen. Wir bieten immer wieder unterschiedlichste Workshops an. Wir haben auch unterschiedliche Firmen, die bei uns da teilnehmen und da lernen. Und ja, also es ist ein Ort für alle Menschen, die Interesse haben und Lust haben, sich mit dem eigenen Entlernen auseinanderzusetzen und auch, ja, die einfach ja für eine antirassistische Gesellschaft weiterhin kämpfen wollen.
Ich stelle mir das als sehr interessante Selbstreflexion vor, ehrlich gesagt. Mhm. Vor allem, wenn man Ihr Buch gelesen hat und dann nochmal schaut, wo sind denn eigentlich diese Bilder, die ich irgendwie unbewusst transportiere? Diese Sendung kam aus der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Julia Hämmerling, Tupoka Ogette. Vielen, vielen Dank fürs Hiersein und für Ihre Gedanken. Dankeschön.
Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
In der kommenden Woche ist Christoph Dietrich zu Gast. Er ist Generalintendant der Theater Chemnitz. Vom 18. Juni bis 5. Juli wird das Festival Theater der Welt von den Theatern Chemnitz, der Festivalakademie Brüssel und der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 ausgerichtet. Und natürlich werden wir Christoph Dietrich dann auch zur jüngsten Stadtratssitzung zum Erhalt des Schauspiels und Figurentheaters in der eigenen Spielstätte befragen.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.